Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit gewaltiger Digitalkompetenz an einem Ort. Heute zu Gast
Michael Witzenleiter, aka Ninja Turtle Leonardo.
Besondere Fähigkeiten.
Scharfes Auge. Gute Ideen. Projektmanagement Skills.
Superpower.
Conversion Rate Steigerung.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Digital Heroes Talk. Mein Name ist Lena Saldan und ich bin dein Host. Heute zu Gast ist bei mir der Michael Witzenleiter. Der Michael ist der Geschäftsführer und Gründer von Conversion Maker und der Michael ist ebenso bekannt als ehemaliger Geschäftsführer von Chameleon und grundsätzlich als Digital Marketing Experte und hat seit circa, glaube ich, 10 Jahren Erfahrung im gesamten Bereich oder sogar länger.
Ja, ich glaube mittlerweile sogar etwas länger noch, ja, aber kommt hin. Schön, dass ich da sein darf, Lea. Ja, freut mich.
Sehr schön. Michael, du wurdest auch mir empfohlen von dem Christoph von Chameleon, der ist sozusagen dein Nachfolger. Mhm. Und er hat mir erzählt, dass du zum einen eine sehr starke Expertise im gesamten Bereich mitbringst, aber auch, dass du eine sehr vielfältige Persönlichkeit bist. Und ich starte immer meinen Podcast mit einer Frage zum Superhelden, den du dir ausgewählt hast. Und interessanterweise, du warst sehr exklusiv bei deiner Auswahl. Du hast ja den Teenage-Mutanten Ninja Turtle Leonardo gewählt. Warum denn?
Weil ich in meiner Kindheit riesen Fan davon war. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen retromäßig unterwegs. bin jemand, wenn man früher an einem Vorbild festhing als Kind, ne, dann versucht man möglichst lang dran zu bleiben. Ja. Und deshalb aus alter Verbundenheit, ne, mein damaliges Idol, ne, Leonardo von den Ninja Turtles,
ja. Ja, die habe ich tatsächlich auch gemocht. Ich glaube, ich mochte auch den Michelangelo, glaube ich. Den gab es
genau.
Auch, oder?
Ja, ja, das war der
genau.
Witzige.
Ja. Raphael, genau. Ja. 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 Ich komme auch aus der Generation.
Sehr gut. Genau, aber sehr mittlerweile schön. Eher ungewöhnlich, ja. Die haben ihr Revival versucht, aber nicht ganz so gut hinbekommen wie die Marvel.
Ja, ne? Hat mir auch nicht so gut gelungen, tatsächlich.
Also, nee.
Ja, ja. Ja, super. Ja. Gut, und hast du da so bestimmte Eigenschaften von Leonardo, die du sagst, okay, das bist du eben auch in deinem Geschäft, so dass du sagst, Geschichtlichkeit oder Expertise oder bestimmte Karate-Moves im Bereich Conversion-Optimierung, die dich so besonders auszeichnen?
Was ich daran super finde, ist halt, dass die Turtles ein Team sind. Ne? Das gibt es ja keine Einzelkämpfer wie manche andere Superhelden. Finde ich extrem wichtig. Jeder hat so seine Aufgaben. Ne? Und es gibt so ein ganz tolles Zusammenspiel. Ne? Und die Jungs haben immer Spaß miteinander. Ne? Ich hoffe, das ist bei uns im Team auch so. Das sind so die Dinge, die ich da als Parallelen sehen würde, ja.
Sehr schön. Gut, dann lass uns mal in das Thema einsteigen. Wir sprechen heute über das Geheimnis der datengetriebenen Conversion-Optimierung. Ihr seid ja auch die Experten in diesem Bereich. Lass uns mal mit den Daten starten. Welche Rolle spielen überhaupt Daten bei der Conversion-Optimierung?
Extrem wichtige, in zweierlei Hinsicht. Das eine ist, dass wir über Daten erst die richtigen Entscheidungen treffen können, was wir denn optimieren wollen. Das heißt, AB-Testing, Conversion-Optimierung dient ja dazu, nicht nur das, was jetzt da ist, besser zu machen, sondern eben auch Entscheidungen zu treffen, die eben valider sind. Ne? Also sprich, nicht auf sein Bauchgefühl zu hören, ne? Sondern eben durch User-Tests, durch AB-Testing dafür zu sorgen, dass die User letztendlich entscheiden, welche Version von etwas oder welche Features denn die sind, die sich die besser angenommen werden. Und dafür spielen Daten eben, wie gesagt, sowohl bei der Auswahl dessen, was man denn jetzt testen möchte, eine Rolle, wie natürlich auch später bei der Interpretation des Ganzen, ne, um herauszufinden, ist es denn jetzt wirklich besser? Von dem her sind Daten quasi ein absolutes Muss, ne? Und ohne das hätten wir wahrscheinlich keinen Job.
Ja, das stimmt, das stimmt. Mhm. Und was meinst du, also wenn du so verschiedene Unternehmen beobachtest, erfüllen tatsächlich die Unternehmen diese Voraussetzung mehr oder weniger? Oder also was denkst du, auf welchem Level stehen wir hier in Deutschland?
Mhm. Ja, sehr interessante Frage. Wir haben uns erst kürzlich zum Beispiel damit beschäftigt, inwieweit die Conversion-Optimierung eigentlich auf der Webseite erst losgeht oder eigentlich schon in den Kanälen startet. Ne? Also sprich mit dem ersten Werbemittelkontakt. Und in der Diskussion, die wir da auch mit Interessenten und Kunden hatten, war ganz spannend zu sehen, dass dieser Austausch zwischen den Bereichen, also zum Beispiel Performance-Marketing und Conversion-Optimierung auf der Seite, in den Unternehmen gar nicht so stark vorhanden ist. Ne? Von dem her würde ich sagen, einerseits das Thema integrierte und übergreifende Datenerhebung ist noch was sicherlich ausgebaut werden kann im Unternehmen, aber allein schon auch das Thema persönlicher Austausch kann da ein sehr, sehr großer Hebel sein. Ne? Und ich glaube, an beiden gibt es viele Unternehmen, die daran noch arbeiten sollten. Ja. Vielleicht kann das Thema Daten dort ein Bindeglied sein, dass man sagt, jetzt macht man Projekte, wo man eben Daten übergreifend dann erhebt und sorgt dann im positiven Sinne auch dafür, dass sich die Leute dann auch zusätzlich austauschen.
Ja, ja, ja. Und um Conversion-Optimierung machen zu können, braucht man auch gewisse Datenpunkte, ja, auf der Webseite beispielsweise oder auch außerhalb, wenn man das End-to-End betreibt. Was sind sozusagen die Hauptdatenpunkte, die geschaffen werden müssen auf der Webseite zum Beispiel? Also kannst du so ein paar Beispiele nennen für einen Shop beispielsweise, so ein typisches Beispiel? Mhm.
Genau, also ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt dabei ist eben, dass man sich vor allem den Funnel anschaut, im Shop-Bereich zum Beispiel. Das heißt, es sollte ein Grundverständnis dafür da sein, wie bewegen sich Nutzer auf der Seite. Was sind die Bereiche, die ich verändern möchte? Ne? Also ich möchte natürlich dafür sorgen, dass mehr Leute die letzten Schritte meines Funnels, idealerweise den Abschluss dann auch sehen und muss dafür dann auch meine Datenpunkte setzen. Das heißt, ich kann einen AB-Test nur dann auswerten, wenn ich vorher weiß, was sind die Dinge, was sind die Schritte, was sind die Aktionen, die letztendlich den Erfolg dann ausmachen. Was sind die Schritte, die ich optimieren möchte? Und dafür brauche ich das Ganze. Und wie gesagt, im Shop-Bereich ist das eben sehr häufig die Einstiege in den Warenkorb, allgemein die Funnel-Conversion oder hinten aus dann, wie viele Bestellungen habe ich, welchen Umsatz habe ich.
Ist es nur der Einstieg in den Shop, in den Warenkorb oder auch außerhalb, sodass, wenn wir an Kampagne denken, was muss man alles sozusagen auf der Webseite oder auf der Homepage generiert werden an Daten, damit man tatsächlich die komplette Kundenreise optimieren kann?
Also es bietet sich an, dort immer eine Mischung zu haben aus, wie man bei uns so häufig sagt, Mikro- und Makro-Conversions. Das heißt, natürlich möchte ich bei einem AB-Test in einem Shop immer als Ziel erreichen, dass mehr Leute hinterher einkaufen zum Beispiel. Je ferner ich vom letztendlichen Abschluss allerdings bin bei meinem Test, desto schwieriger wird es, einen Nachweis zu erbringen, dass jetzt zum Beispiel mein neuer Teaser auf der Startseite oder mein Gewinnspiel oder was auch immer ich mache, eine direkte Auswirkung auf meine Conversion hat. Und um dahingehend dann nicht sagen zu müssen, oh, der Test, der war jetzt quasi für die Tonne, ich habe jetzt meine Conversion damit nicht steigern können, bietet sich es eben an, diese Schritte dann nochmal runterzubrechen, ne? Und zu schauen, ich habe jetzt vielleicht nicht einen direkten Impact auf die Bestellung im ersten Schritt gehabt, aber ich habe es geschafft, dass dadurch eben mehr Leute Produkte aufgerufen haben, in den Warenkorb gegangen sind und vielleicht auch langfristig dann bei mir einkaufen. Das sind alles Auswertungen, die ich dann fahren kann, wenn ich eben ein ausgewogenes Set an Daten habe und ein ausgewogenes Set an KPIs, die ich dann mitmesse.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Manager strugglen, tatsächlich die Offsite- und Onsite-Conversion-Optimierung zu verknüpfen. Gibt es Wege, wie man das machen kann? Angenommen, ich habe eine Kampagne, dazu gibt es auch eine Display-Kampagne oder eine SEA-Kampagne und dann sozusagen muss schon im Rahmen dieser Anzeige muss schon der erste Datenpunkt erhoben werden und optimiert werden, um eine gute Conversion zu bekommen. Was würdest du hier empfehlen? Wie soll man hier am besten vorgehen?
Ja, also das ist das, was ich vorhin auch meinte. Ein Austausch zwischen den Performance-Marketing-Teams und den Conversion-Optimieren ist wirklich so ein Riesenhebel aus meiner Sicht, um das Thema im Unternehmen noch erfolgreicher zu machen. Weil Wir machen sehr häufig die Erfahrung, dass Kunden bereits, wenn sie in den Shop reinkommen, nicht nur ein Vorwissen haben, sondern häufig auch schon fast eine Kaufentscheidung getroffen haben oder nicht, ne? Der Traffic bedingt unheimlich, ja, ob wir mit der Conversion-Optimierung auf der Seite jetzt erfolgreich sein können überhaupt oder nicht. Ja. Also ein Beispiel, ne? Jetzt war Muttertag, ne? Kürzlich. Du hast einen Shop, der macht eine Muttertagsaktion 20%, ne? Rabatt bis zum 8. Mai war es, ne, glaube ich. Conversion läuft super, Woche drauf, Conversion total schlecht. Ne? Irgendwie klappt gar nicht, ist auf viel, viel niedrigerem Niveau als im Vorjahr, viel, viel niedrigeres Niveau vor der Muttertagsaktion. Ne? Der Grund könnte darin liegen, ja, dass auf den Werbemitteln einfach noch diese Rabattaktion gespielt wird, ne, und natürlich kein Rabatt mehr im Shop da ist. Ne. Ganz kommt in der Praxis sehr, sehr häufig vor. Wenn du jetzt als Conversion-Optimierer nicht weißt, ne, dass die Leute überall noch Rabatt-Werbemittel sehen und mit der Erwartungshaltung in den Shop reinkommen, hast du es sehr, sehr schwer dann. Ne. Dann musst du dich fragen, was können wir jetzt machen? Warum bricht die Conversion ein? Was kann ich jetzt für einen Test durchführen? Ich meine, nicht immer sind so krasse Beispiele, aber es zeigt doch, die Performance-Marketer geben in dem Fall über die Zielgruppen die Musik vor, die im Shop gespielt wird. Ne? Und die Conversion-Optimierer können dann dafür sorgen, ne, dass alle Leute tanzen, ne? Oder können dafür sorgen, dass halt am Ende des Tages keiner dort tanzt, ne? Was einfach die Zielgruppe nicht zu dem passt, was dort passiert. Ne? Deshalb ist es ganz wichtig, diese beiden Dinge zusammenzubringen. Und ja, das bedeutet im Zweifel auch, dass ich manchmal vielleicht einen AB-Test auch nur in meinen Kanälen durchführen kann. Ich habe dort in der Regel sehr große Reichweiten. Das heißt, ich habe vielleicht einen Job, der nicht ganz so viel Traffic hat, aber eine sehr, sehr große Reichweite seiner Werbemittel. Ne? Da könnte ich auch schon mal Dinge ausprobieren. Was sind die Ansprachen, auf die die User reagieren? Mit welchen Bildmaterialien muss ich arbeiten? Welche Produkte muss ich präsentieren? Und das sind Dinge, die ich dort in den Kanälen vielleicht sogar besser testen kann noch als bei mir im Shop, ne? Weil ich darüber A, schon steuere, wer reinkommt und B, vielleicht sogar viel, viel mehr Reichweite habe, um so einen Test schneller durchzuführen. Ne?
Du hast gerade gesagt, also man soll im Idealfall diese zwei Expertisen oder Manager zusammenbringen. Nach meiner Erfahrung, sowohl aus der Agenturwelt, als ich noch auf der Agenturseite war, als auch aus der Unternehmenswelt, dass das nie so häufig passiert, dass die Performance-Marketeer und Conversion-Optimierer zusammengebracht werden. Aus diesem Grund, ich finde, es ist schon wichtig, dass beispielsweise ein CRO-Manager auch weitergehendes Wissen aus dem Bereich Online-Marketing oder Performance-Marketing mitbringt. Vielleicht magst du noch so ein paar Kernkompetenzen erwähnen, die wichtig wären, um die Daten zum einen richtig zu interpretieren, aber auch gute Tests aufzusetzen.
Genau, also wie gesagt, ich glaube, Wissen ist das eine. Also zu wissen, wie funktionieren jetzt Social Ads, ne? Was passiert in sozialen Medien allgemein, wie läuft das ab mit Google Shopping Ads etc. Es ist aber auch nicht nur das Disziplinwissen, sondern schon auch zu wissen, was passiert denn momentan in den Kanälen, ne? Mit was gehe ich raus und das ist dann schwieriger. Also da ist dann wirklich entscheidend, dass du einen Austausch auch mit den Kollegen hast. Aber ja, ich kenne das auch noch. Natürlich ist es so, dass im Zweifel die Performance-Marketing-Agentur oder das Performance-Marketing-Team dann häufig sagt, Mensch, die Kampagne läuft doch super, alle klicken, Traffic passt auch, aber warum konvertiert das nicht? Was macht denn wir da im Shop? Ne? Und umgekehrt dann häufig natürlich auch. Ne? Man sagt, Mensch, jetzt haben wir so tolle AB-Tests, hier die Customer Journey rauf und runter optimiert. Irgendwie konvertiert das nicht, ja. Bringt uns, glaube ich, echt die falschen Leute in den Job, ne? Also diesen Interessenkonflikt hast du schon. Aber das Interessante daran ist halt, am Ende des Tages, ne, werden ja beide an dem Erfolg, also sprich am Umsatz, Bestellung und so weiter gemessen. Ne? Also von dem her hast du ja schon eine gewisse Datenbasis. Natürlich nehmen die sich jetzt gegenseitig die Möglichkeiten, dann sagen zu können, Mensch, ne, liegt nicht an mir, liegt am anderen. Aber ich glaube, am Ende des Tages bringt es beiden mehr, einen Austausch zu haben. Und dazu gehört, ne, dass eben beide Bereiche Grundlagenwissen haben, ne, dass eben, wie gesagt, das CRO-Team weiß, was passiert denn grundsätzlich in den Kanälen, ne, wie geht Performance-Marketing und umgekehrt natürlich auch, dass das Performance-Marketing-Team weiß, ja, was machen denn eigentlich meine Kollegen oder Kolleginnen auf der Seite gerade, ne, was passiert dort an Personalisierung, was passiert dort an AB-Testing? Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr großer Hebel sein kann. Ne?
Okay, okay. Also sprich, man soll so eine Art vielleicht agiles Team zusammenstellen, damit man diese, zumindest die Kampagnen gemeinsam einsteuert, oder?
Ja, absolut. Also ich sag mal, im besten Fall, ne, wenn das wirklich sehr stark im Unternehmen gelebt wird, hast du vielleicht sogar eine gemeinsame Testing-Roadmap. Also sprich, da sind die Tests drin, die als AB-Test im SEA-Bereich laufen oder in Social Media. Genauso wie die Tests, die momentan auf der Webseite laufen und beide pflegen und arbeiten darin. Ne? Das wäre der Idealfall. Natürlich, das ist ein weiter Weg bis dorthin. Aber man kann ja peu à peu anfangen. Ne? Erstmal gemeinsam einen Termin machen, vorstellen, was wird denn da gerade gemacht, was sind die Ergebnisse, ja, um ein gemeinsames Verständnis zu schaffen und dann so peu à peu den Austausch zu fördern. Das würde ich empfehlen, um beide zusammenzubringen. Weil wie gesagt, am Ende des Tages müssen beide zusammenarbeiten, um den größtmöglichen Erfolg rauszubringen. Und ich glaube, dass wenn das bei beiden Parteien klar ist, dann ist die Lösungsfindung dann meist recht einfach.
Ja, absolut richtig. Vielleicht nochmal zu einer Kompetenz, so Datenverständnis. Wie stark soll der CRO-Manager sich mit Daten auskennen? Reichen einfach so die Basics im Bereich Analytics oder soll es fortgeschrittener sein?
Ist eine sehr gute Frage, weil der CRO-Manager aus meiner Sicht, ne, und ich, wie gesagt, ich komme aus dem Performance-Marketing-Bereich, also ich kenne die eine Sicht wie auch das andere. Ich würde behaupten, die Anforderungen an den CRO-Manager sind die vielfältigsten, die es im Online-Bereich gibt, ne, weil es eben es greift am Herzen, an der Conversion Rate an und dadurch fließen alle Bereiche, ne, mit allem Wissen in diesen Hauptbereich mit ein. Ne? Das heißt, man kann das Thema Conversion-Optimierung auf technische Art betrachten, auf UX-Design-Art, ne? Auf statistische Art, ne? Auf Web-Analytics basieren. Ne? Also jeder hat so sein eigenes Profil bei uns im Conversion-Optimierungsbereich. Und ich glaube, wichtig ist schon, ein grundsätzliches Datenverständnis zu haben. Man kann es jetzt allerdings als eins von vielen Puzzleteilen betrachten oder so als Haupttreiber. Ne? Und das hängt dann von dem oder derjenigen ab, ne? Ob das so ein totaler Datenmensch ist oder ein kreativer Mensch, der eben dann eher über das Thema Verkaufspsychologie vielleicht kommt, um auf Testideen zu kommen und, und. Also wie gesagt, man kann diese Rollen auf unterschiedliche Art und Weisen interpretieren. Grundsätzlich sollte das CAO-Team allerdings schon auch eine oder mehrere Rollen haben, die sich mit Daten auskennen. Ja.
Das würde ich also schon sprich, wenn ich so an eine Zusammenstellung eines CAO-Teams denke, dann sollen diesem Team einfach mal verschiedene Menschen mit verschiedenen Stärken zusammengebracht werden. Ja. Der eine, der stärker konzeptionell ist, der andere, der vielleicht eher so ein Datenmensch ist. Das ist die Richtung, oder?
Ja, also das ist eigentlich so die Empfehlung. Das Thema interdisziplinäre Teams, ne, das geistert ja eigentlich überall rum. Ne? Das ist so ein Allgemeinplatz. Aber ich muss sagen, im CAO-Bereich macht es mit auch am meisten Sinn, tatsächlich interdisziplinäre Teams zu haben, weil du halt wirklich so eine Vielfältigkeit an Anforderungen hast an das Thema CAO, dass du das normalerweise auch nicht in einer Person kombiniert findest. Also du wirst keinen finden, der halt kreativ und analytisch gleichzeitig ist, der dir einen Test bauen kann im Zweifel und den dann auch noch hinterher statistisch auswerten kann, der grafisch gut ist und im Coding. Das sind viele so Widersprüche, die in der einen Person dann zusammenkommen müssen. Deshalb macht man es in der Regel über die interdisziplinären Teams.
Ja, ja. Wobei, also wenn ich so an mittelständische und kleine Unternehmen denke, dann meistens ist Conversion Manager eher so ein One-Man-Show, ja? Der alles abdeckt und noch Performance-Marketing und noch SEO macht. Ja, deswegen, ich glaube, das ist schon so eine Luxussituation, dass man so ein starkes Team hat mit verschiedenen Profilen, sagen wir mal so. Ja.
Absolut, aber wie gesagt, bevor ich das Thema nicht mache, macht es natürlich auch Sinn, dann einen Einzelkämpfer dort zu haben. Ne? Und der wird dann halt das Thema auf seine Art und Weise interpretieren, was auch gut ist. Ne? Wenn er jetzt eher aus dem Marketing kommt, wird er vielleicht eher einen verkaufspsychologischen Aspekt, das Kreative haben. vielleicht jetzt nicht jeden Test perfekt auswerten im Zweifel oder nicht immer die perfekten Datenbasis für Tests dann auch haben. Aber er wird trotzdem einen Impact auf die Conversion Rate haben. Ne? Mhm. Und das ist das Schöne auch an unserem Bereich, finde ich. Ne? Dass egal, wie du es interpretierst, du wirst einen Impact erzeugen. Ne? Ist halt die Frage, ne? Klar, wenn du halt ein Fünf-Mann-Team bist, hast du eine andere Frequenz, hast dadurch auch viel mehr Erfolge, ne? Und einen größeren Impact. Wenn du jetzt Einzelkämpfer bist, ne, hast du aber genauso deine Erfolge und refinanzierst dich auch genauso aus meiner Sicht.
Ja, ja, das ist richtig. Okay, vielleicht nochmal so eine letzte Frage im Bereich Daten. Und zwar, was denkst du, welche Herausforderungen haben aktuell die CRO-Manager in dem Geschäft durch die ganzen Datenrestriktionen, durch Cookie-Restriktionen oder Abschaffung von Third-Party-Data-Tracking?
Ja, also das ist eben so das Grundthema. Ne? Also einerseits habe ich durch die ganzen Consent-Thematiken immer eine Art Selbstselektion der Nutzer. Ja? Das heißt, ich habe automatisch jetzt weniger Traffic in der Regel in meinen Tests, weil einfach ein Teil der User keinen Consent gibt und ich dementsprechend keinen AB-Test durchführen kann, beziehungsweise mit denen dann eben kein Tracking habe, etc. Und jetzt hast du da so ein grundsätzliches Datenproblem, ne? Weil du jetzt immer nur Tests durchführen kannst mit den Leuten, die ihren Consent geben. Ne? Oder jetzt dann sagen kannst, sind die jetzt für mich repräsentativ? Sind die Leute, die ihren Consent geben, genauso wie die Leute, die keinen geben auf meiner Webseite? Das ist schon mal so eine Verzerrung, die du hast. Und dann ist eben das Thema Konsistenz, was auch eine Herausforderung ist. Das heißt, wenn ich dann Leute habe mit Consent, ist dann auch sichergestellt, dass ich alle Daten zu denen auch bekomme. Ne? Oder gibt es jetzt Tracking-Restriktionen der Browser etc., die dafür sorgen, dass ich vielleicht verzerrte Daten habe.
Mhm, mh. Sprich, in dem Fall, ich soll wahrscheinlich für mehr Traffic sorgen, weil ich weiß, dass so circa, also laut Daten und Erhebungen geben ca. 50% meiner Nutzer den Consent ab aktuell, ja. Und sprich, ich muss immer so ein bisschen durchdenken, wie viel Traffic muss ich beschaffen, damit ich überhaupt mit diesen Daten was anfangen kann.
Ja, das stimmt schon. Also deine Tests laufen in der Regel entweder länger oder du musst vornherein mehr User generieren. Und wie gesagt, die Frage ist halt dann, also wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, 50-50, also 50% Consent, 50% kein Consent, ist halt immer die Frage dahinter, wenn du jetzt einen AB-Test durchführst mit diesen 50% der Nutzer, die ihren Consent gegeben haben und es gibt eine Gewinnervariante, wäre das dann auch die Gewinnervariante auf Basis all deiner Nutzer, beziehungsweise würden diese Variante auch gewinnen, wenn du den Test jetzt mit den Usern machst, die keinen Consent gegeben haben. Das ist halt so diese Grundsatzfrage, die davor steht. Ne? Und du kannst halt nur mit den Consent-Leuten den Test durchführen und dementsprechend vermuten, ne, dass es bei den anderen auch eine Gewinnervariante gibt, die du gerade identifiziert hast.
Ja, also durch Modellierung wahrscheinlich irgendwelche Ableitungen machen. Okay, super. Michael, also du kommst jetzt aktuell aus dem eher Tech-Stack-Bereich, ne? Also ihr seid ja auch Partner von Chameleon, Content Square oder Tealium. Ihr arbeitet mit ihnen sehr stark zusammen. Braucht man grundsätzlich einen bestimmten Tech-Stack, so einen Werkzeugkoffer für die datengetriebene Conversion-Optimierung? Was sind sozusagen die wichtigsten To-Dos, die man abhaken muss, um im Bereich Tech-Stack,
ja? Ja, also so ein Grundstack würde ich schon jedem empfehlen. Ne? Vor dem Hintergrund, weil jedes Tool so seine Stärken und Schwächen natürlich hat. Das heißt, die Frage, wenn man es jetzt betrachtet, nehmen wir an, wir haben jetzt einen kleinen Shop, ne? Gerade frisch gestartet, was brauche ich dafür? Ne? Das Allerwichtigste dabei ist auf jeden Fall erstmal überhaupt Daten zu erfassen, also sprich Thema Web Analytics System, Product Analytics System, etwas, das mir einfach Daten liefert, ne? Wäre auf jeden Fall schon mal sehr, sehr wichtig. Dann ist eben die Frage, kann ich schon AB-Tests durchführen? Ja, nein. Wenn der Shop jetzt neu gestartet ist, hat er vielleicht noch nicht genug Traffic, um auch Tests durchzuführen. Da wäre jetzt die Frage, fange ich damit dann an? Ja, nein. Wenn ich in größerem Umfang Usergruppen haben möchte und die auch über mehrere Projekte jetzt vielleicht verwalten möchte, kommt das Thema Customer Data Platform vielleicht schon zum Tragen. Auch da gibt es, wie gesagt, skalierbare Ansätze, dass man sagen kann, ich starte jetzt vielleicht mit einem kostengünstigen, kleineren Anbieter. Ja, das große System kann ich mir dann auch später noch holen. Das wäre auf jeden Fall was. Und dann natürlich die Frage, wie möchte ich denn meine Customer Journey gestalten? Ne? Was möchte ich denn alles machen? Ne? Möchte ich in den sozialen Medien präsent sein? Dann brauche ich vielleicht dafür noch Tools, um Attribution ermessen zu können, um vielleicht ein Monitoring zu haben, etc. Möchte ich E-Mail-Marketing betreiben? Ne? Dann brauche ich da wieder Tools, wo ich mir Gedanken mache, wie läuft mein E-Mail-Marketing? Ne? Über was versende ich? Wo sollen die Daten dann hin? Wie möchte ich die auswerten? Und so ergibt sich dann relativ schnell so ein, ich sag mal erstmal ein kleines Toolset, ne? Basierend jetzt auf deinen Bedürfnissen, was du brauchst. Du willst E-Mails versenden, ne? Social Media Akquise machen, du brauchst eine Grunddatenbasis auf der Seite, ein bisschen AB-Testing. Und so wächst das Ganze dann reden. Und irgendwann kommt dann der Punkt, dass du dich dann fragst, ne, wo überschneiden sich die Tools, ne? Was gibt es für Alternativen, wenn ich jetzt in dem Bereich noch mehr Gas geben möchte, brauche ich dann vielleicht ein etwas professionelleres System und. Und so wachsen dann die verschiedenen Tool-Stacks relativ schnell dann. Ja. Mhm.
Und ihr beratet auch Unternehmen, was sie benötigen oder was ist sozusagen die Kernkompetenz?
Genau, also bei uns ist es so, wir machen zwei Dinge. Das eine Thema ist, wir haben unseren eigenen Tool-Stack aus vielen sehr, sehr guten leistungsstarken Tools, die alle gut miteinander können. Wir machen aber auch Einzelvertrieb für diese Tools und können darüber dann auch Kunden beraten, welche Tools im existierenden Toolset des Kunden damit gut harmonieren oder was jetzt weitere Tools wären, die der Kunde vielleicht in Kombination mit diesem Tool einsetzen sollte, um die Use Cases, die er hat, besser darstellen zu können. Ne? Ja, neben der Beratung im Bereich Conversion-Optimierung und auch zu den Tech-Stacks haben wir auch unsere eigene Software entwickelt. Conversion Maker AI heißt das Ganze. Ist eine Software, mit der man Conversion-optimierte Texte über AI per Knopfdruck generieren kann. Man gibt verschiedene Stichworte ein, kann dann darüber Produktbeschreibungen generieren, kann darüber Social-Media-Beiträge, Werbeanzeigen, E-Mail-Texte etc. generieren, also alles, was man so braucht, sowohl im Performance-Marketing wie auch im Bereich Conversion-Optimierung und SEO. Das so als kleine Empfehlung, schaut es euch gerne mal an.
Das ist sehr praktisch, also sprich, ich muss da nicht so viel auch überlegen, was passen würde für meine Conversion-Optimierung, sondern ich gebe ein paar Stichwörter ein und dann wird mir die Anzeige rausgespuckt, die am besten konvertieren sollte, oder?
Genau, ja. Also wir haben bei uns im Testing immer gemerkt, dass viele Leute das Thema Text für zu trivial zum Testing halten. Ne? Also sprich, wenn du AB-Tests durchführst, ne, trauen sich manche gar nicht zu sagen, ich teste jetzt einfach nur einen Text oder ein paar Wörter zu ändern, weil sie vielleicht denken, oh, das wird keinen großen Impact haben oder die Kollegen dann sagen, fällt euch nichts Besseres ein. Aber in der Tat ist es so, dass diese Texte einen riesen Impact haben. Ne? Also Produktbeschreibung oder auch Webseitentexte allgemein haben einen riesen Impact, aber viele Leute scheuen sich vor dem Thema Texten, glaube ich. Ne? Mhm. Die wollten vielleicht in der Schule auch noch keine Aufsätze schreiben oder sowas. Von dem her wollen viele dieses Thema nicht anpacken. Aber für die Nutzer ist es extrem wichtig. Ne? Also letztendlich sind es die Texte, die Produkte verkaufen. Ne? Und so wie ein Verkäufer im Laden auch auf ein Produkt geschult wird, damit er dem Kunden was dazu erzählen kann, macht es natürlich total Sinn, im Shop auch Conversion-optimierte Texte zu haben.
Kann man das auch so für die Display-Anzeigen nutzen und Offsite-Kommunikation? Ja. Genau, sehr schön, weil ich meine, so wie viel wird das diskutiert, vor allem in großen Unternehmen rund um das Thema Texte und so über die einzelnen Wörter in der Anzeige wird 30 Minuten gesprochen. Also deswegen ist auf jeden Fall eine schöne Software, die gleich sozusagen die gesamten Argumentationen mir wegnehmen und es wird gesagt, okay, das ist die Software, die das rausgespuckt hat und das hat bestimmt eine gute Conversion.
Ja, ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Also da ist unser ganzes Know-how auch drin, was wir bisher so aus dem Copywriting gesammelt haben, kombiniert mit einer sehr guten AI, die diese Texte generiert. Also es sind zwei Stufen, einerseits die Generierung und dann die Optimierung, geht auch für existierende Texte zum Beispiel. die dafür sorgt, dass deine Texte besser verkaufen.
Also ich kenne zum Beispiel aus der Praxis, dass manchmal sehr viele Tools angeschaffen werden, aber dann zum Schluss nicht genutzt werden. Macht ihr auch so, sagen wir so, Ausmisten der Tools, sodass ihr eine Art aus Assessment macht und dann sagt, okay, also die Tools braucht ihr wahrscheinlich nicht, weil sie zu teuer sind und für eure Bedürfnisse nicht mehr benötigt werden, oder gibt es auch diesen Job?
Ja, auch das gehört nochmal mit dazu, wobei ich glaube, ein großer Asset bei uns dazu kommt, nämlich auch das gemeinsame Onboarding von Tools. Das ist auch so ein Thema, das mir in der Praxis sehr, sehr häufig auffällt. Also nehmen wir an, du möchtest jetzt deinen Toolstack erweitern bei euch im Unternehmen, dann gibt es ein dezidiertes Onboarding für die Web-Analytics-Lösung, dann gibt es ein dezidiertes Onboarding für das Thema CDP, für das Testing-Tool und. Die laufen alle sehr autark ab, ne? Wenn man sich dann die Onboardings anschaut, ist es allerdings so, nehmen wir mal als Beispiel Product Analytics System, wir onboarden Mixpanel. Wir haben in dem Moment alle relevanten Disziplinen im Unternehmen am Tisch, weil wir einen gemeinsamen Tracking-Plan erstellen. Ja? Und da dann zu sagen, Mensch, ich mache jetzt das Onboarding von der CDP gleich mit zum Beispiel, wäre ja total naheliegend, weil wir unterhalten uns darüber, was wollen die Leute wissen, mit welchen Zielgruppen wollen sie arbeiten und. Warum dann nicht gleich auch mehrere Tools auf einmal onboarden, ne? Weil die Leute sind die gleichen, mhm. Die Use Cases sind das Entscheidende. Und ich glaube, das ist auch so ein Stück weit eine der Herausforderungen, Probleme, die es auch bei diesen vielfältigen Toolstacks gibt, dass viele so silomäßig geonboardet werden, ne? Und dann vielleicht auch nur silomäßig genutzt werden. Und das Denken in Use Cases ist der beste Ansatz, um dafür zu sorgen, dass Tools richtig geonboardet und genutzt werden. Und das bedingt eigentlich auch, dass man dann auch wieder der normalen Intuition, die du hast, nicht zu kompliziert machen, nicht zu viel auf einmal machen, dann dir halt auch diesen riesen Vorteil nimmst, nämlich zu sagen, komm, die Use Cases zählen. Ich habe jetzt eh alle Leute am Tisch, jetzt sprechen wir über Tidium, jetzt sprechen wir aber auch über Mixpanel gleichzeitig.
Okay, alles klar. Also sprich, der Conversion Manager muss sich auch mit den Tools auseinandersetzen, ne? Und da knüpfe ich auch noch meine letzte Frage dazu an, und zwar, also muss der CRO-Manager mittlerweile, also im gesamten digitalen Marketingbereich, eher der Stratege oder Taktiker sein? Also sprich, muss er eher sozusagen Strategien durchdenken, weil die Tools sowieso für ihn den ganzen Job machen dann, oder muss er beide Expertisen vereinen?
Im Idealfall vereint er beides natürlich, ne? Weil Conversion-Optimierung für mich immer auch ein strategisches Thema ist, ne? Aber gewonnen wird es halt in Taktiken, ne? Also sprich von Test zu Test. Und das ist das, was das Thema eben auch so spannend macht, was aber auch viel Raum für Fehler bietet, ne? Weil wenn ich jetzt zu strategisch vorgehe, dann kriege ich die Leute nicht abgeholt, dann interessieren die sich nicht für Tests, dann teile ich die Ergebnisse nicht, dann habe ich keine Test-Roadmap. Und wenn ich zu taktisch vorgehe, habe ich halt das Problem, jeder liefert mir irgendwie Ideen. Ne? Ich teste alles Mögliche wild durcheinander und da ist irgendwie kein roter Faden dahinter. Ne? Also ich teste heute mal ein Newsletter, morgen teste ich mal meinen Bestellprozess und. Es ist schon so, wenn du halt Testserien machst und sehr hartnäckig am Thema bleibst, ist normalerweise der Uplift halt auch höher. Ne? Das heißt, wenn du dir vornimmst, ich will jetzt die nächsten Monate nur mal einen Conversion Funnel hinten raus, einen Bestellprozess testen, ne? Und dafür dann dezidiert arbeite, kommen in der Regel halt mehr raus, als wenn ich sage, heute teste ich das, morgen teste ich das. Ne? Und deshalb im Idealfall eine Mischung. Ne? Ein guter Conversion Manager holt die Leute ab und sorgt dafür, dass sie auch Spaß an diesen taktischen Themen haben, ne? Hat aber den strategischen Weitblick, um das Thema dann auch wirklich nachhaltig aufzubauen und dort die Erfolge zu bekommen.
Okay, sehr schön zusammengefasst. Das ist auch eine der Geheimnisse, glaube ich, in der datengetriebenen Conversion-Optimierung. Sehr schön. Michael, noch die letzten zwei Fragen, die ich immer stelle zum Schluss. Und zwar, ich habe so eine Art Book Club geschaffen, die Bücher und Empfehlungen zu Podcast und Co. Verknüpfe ich immer in die Shownotes, damit meine Zuhörer sich weiterbilden können. Was würdest du denn hier empfehlen? Was soll ich aufnehmen unbedingt, womit man sich weiterbilden kann?
Also jetzt speziell für das Thema Testing und CRO bin ich ein sehr großer Fan der Bücher von André Morris von Konversionskraft und von Philipp Speer von Elaboratum. Psy-Conversion, sehr, sehr gutes Buch. Ansonsten, wer so allgemein ins Thema rein möchte und ein bisschen breiter, kann natürlich auch zu meinem Buch greifen, ohne dafür jetzt Werbung zu stark machen zu wollen. Ich habe einfach mal so aus allen Bereichen mal was drin im Testing-Bereich. Ja? Wer da einsteigen möchte, kann sich das gerne mal anschauen.
Wie heißt das Buch?
Mein Buch ist der Quick Guide AB-Testing. Ja.
Sehr schön.
Im Springer Verlag haben wir ihn bekommen. Ja. Und ansonsten natürlich Online-Quellen. Also ich bin ein sehr großer Fan von dem CXL-Institut. Auch da findet man ganz tolle Kurse auch, ja. Also CX-Institut. Ansonsten natürlich auch alles von Konversionskraft, ne, von André Morris. Ganz, ganz tolle Blogs und Newsletter, die ihr habt. Ne.
Ja, vielen Dank. Sehr tolle Empfehlungen. Wurden schon mehrmals übrigens auch in anderen Folgen genannt. Daher ist das Gewicht sozusagen ganz groß. Ja, sehr schön.
Challenge Time.
Gut, und zum Schluss kommen wir zu Challenge Time. Und zwar, welche Person würdest du als einen potenziellen Gast oder eine Gästin für meinen Podcast nominieren?
Da würde ich den Guillaume Ranzer nominieren von Mixpanel. Er ist unser Partnermanager, mit dem wir schon sehr lange arbeiten. Ein unheimlich cleverer und witziger Franzose, der sehr lange in Deutschland auch gelebt hat, also er kann auch Deutsch und ist gerade mit dem Thema Daten extrem tief drin. Ja.
Sehr schön, vielen Dank für die Empfehlung. Ich kann ja auch mein Französisch dann wieder mal rausholen und mitüben. Danke dir. Ja, Michael, vielen Dank für die gute Folge. Hat mir Spaß gemacht, wieder was dazugelernt. Ich glaube, unsere Zuhörer würden auch sehr viel mitnehmen und ich wünsche dir noch sehr viel Erfolg mit deinem neuen Unternehmen und viel Spaß natürlich auch auf der OMR.
Ja, vielen Dank, Lena. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Gerne jetzt.
Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit geballter Digitalkompetenz an einem Ort.